Das Thema, um das es heute Morgen geht, ist Glauben. Genauer gesagt habe ich das überschrieben, Glauben heißt Vertrauen. Nur bevor wir dieses Thema richtig bearbeiten, was es denn heißt, dass Glauben Vertrauen heißt, möchte ich erstmal mit euch so einen kleinen Exkurs machen. Was verstehen wir eigentlich unter Glauben? Eine kleine Geschichte ist mir eingefallen, die tatsächlich so gewesen war. Der Pfarrer Wilhelm Busch, früher Pfarrer im Weiglerhaus in Essen, war Evangelist und ist viel rumgekommen in Deutschland. Und er war, ich weiß nicht, das muss so in den 60er, 70er Jahren gewesen sein, an einem Ort. Und dort waren sie in der Vorbereitung für einen Missionseinsatz, einen evangelistischen Einsatz. Und da kam das in der Vorbesprechung so auf, man könnte ja mal eine Veranstaltung für Nachtschwärmer anbieten, um Mitternacht. Und das hatten sie dann auch gemacht und der Leiter dieser Gemeinde wollte dann von Wilhelm Busch das Thema haben. Herr Busch, worüber werden Sie denn predigen? Er sagt, das ist mir eigentlich egal, wenn es drauf ankommt, predige ich auch über grüne Maikäfer. Und er kam dann dorthin und hatte diesen Einladungszettel, heute sagt man ja Flyer, und dann stand bei der Veranstaltung im Nachtschwärmer, Pfarrer Wilhelm Busch spricht über grüne Maikäfer. Und er kam in diese Veranstaltung und das war ein sehr illustres Publikum. Das waren tatsächlich Nachtschwärmer, das waren keine Christen, die nachts nicht schlafen konnten, sondern Menschen, die die Nacht zum Tag gemacht haben und die gesagt haben, das gucken wir uns auch mal an. Und die saßen da und der Pfarrer Wilhelm Busch fing an und sagt, glauben Sie, dass es grüne Maikäfer gibt? Und ein Tumult in der Menge und jemand sagt, nein, es gibt keine grünen Maikäfer. Sagt der Pfarrer Busch, warum glauben Sie, dass es keine grünen Maikäfer gibt? Ich habe noch nie einen gesehen. Da sagt er, okay, nur weil Sie keinen grünen Maikäfer gesehen haben, müssen wir davon ausgehen, dass es keine grünen Maikäfer gibt. Und hat dann darüber mit den Menschen über den Glauben an Gott gesprochen. Das heißt, er hat an der Stelle angefangen, Glauben für wahr halten. Ja, das ist auch etwas, was wir in unserem Sprachgebrauch haben, dass wir Glauben für wahr halten einsetzen. Oder dass wir glauben, morgen gibt's wieder besseres Wetter oder wie auch immer. Und Glaube hat verschiedene Füllungen, selbst dieses für wahr halten hat verschiedene Füllungen und in vielen Kirchenkreisen und Gemeindekreisen führt es dann dazu, dass dieses Fürwahrhalten, dieses Anstrengen ist, dass Glauben eine Leistung wird. Du musst das für wahr halten und dann kriegst du das auch von Gott. Und dann entsteht schnell so etwas, dass wir glauben, dass Glauben eine Leistung ist. Und wenn wir es nicht bekommen, dann haben wir nicht genug geglaubt. Also, viel Glauben, viel bekommen, wenig Glauben, wenig bekommen. Dahinter steckt die Einstellung, Glaube bewegt den Arm Gottes. Wir glauben durch unsere, das würden wir nie so sagen, aber das steckt so tief drin, durch unsere Glaubensleistung bewegen wir Gott dazu, dass er das tut, was wir uns wünschen. Natürlich nur das, was wirklich auch fromm und im Namen des Herrn ist und so weiter. Aber das kommt dann, weil wir glauben. Jesus sagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann könnt ihr Berge versetzen. Ich habe noch nie einen Christen, ist mir jetzt noch keiner begegnet, der Berge versetzen konnte. Oder Jesus sagt, ihr könnt einem Baum sagen, reiß dich raus und schmeiß dich ins Meer oder hier in die Bäche. Ich habe noch nie einen Christen getroffen, der so viel Glauben hatte, dass er das konnte. Und ich erinnere mich, wir waren ja mit dem Seniorenkreis, ich glaube vor 2 Jahren, in Weltersbach im Bibelgarten und die Angelika Noss hatte uns gezeigt, dass dieser Senfkorn aus dem Nahen Osten ein anderer ist, als wir den kennen. Also wenn wir heute Morgen in der Salami so einen Senfkorn hatten, der ist eigentlich überdimensioniert, weil der aus dem Nahen Osten, der ist so wie ein Mohnkrümel groß. So, jetzt versucht mal, einen Mohnkrümel von der Größe her anzuzeigen. Dann merkt ihr, die Finger sind eigentlich zusammen. Und jetzt fangen wir noch an, eine Skala anzulegen zwischen ganzer Mondkrümel, halber Mondkrümel, Viertelmondkrümel. Versteht ihr, was ich meine? Dahinter steckt doch, wenn Jesus das so sagt, wenn ihr nur Glauben hättet wie ein Mondkrümel, dann könntet ihr Berge versetzen. Aber ihr habt keinen Glauben wie ein Mondkrümel. Und jetzt kann man auf zweierlei Weisen damit umgehen. Man kann sagen, oh, wir müssen unseren Glauben steigern, bis er so groß ist wie ein Mondkrümel. Oder wir sehen dahinter die Gnade, die Jesus damit ausdrückt. Ich erwarte von euch noch nicht mal eine Glaubensleistung, die so groß ist wie ein Mondkrümel. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Wir machen die Skala viel Glaube, wenig Glaube, noch weniger Glaube, viel bekommen, noch weniger bekommen. Und Jesus sagt, nein, wenn der Glaube nur so groß wäre wie ein Mondkrümel. Und er hat uns trotzdem lieb. Und er nimmt dieses bisschen Glauben an ihn, nimmt er an und sagt, ja, du glaubst. Er war mit einem Mann zusammen, ich glaube, dessen Tochter krank war oder Sohn, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und dann sagt dieser Mann, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich glaube, damit sind wir an einem Punkt, weil Jesus hat darauf reagiert, dass wir genau an der richtigen Stelle sind, dass wir sagen, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Im Deutschen bedeutet Glauben ursprünglich, also das kommt her, etwas für lieb halten. Etwas für lieb halten, liebenswert halten. Und auf der anderen Seite etwas gutheißen, etwas als richtig anzusehen. Das ist der ursprüngliche Begriff, den wir haben im Deutschen, Glaube. Im Griechischen hat Glaube eine ganz andere Bedeutung. Im Griechischen bedeutet Glaube vom Ursprung her Vertrauen und treu sein. Da ist gar nicht dieses für gutheißen oder etwas für lieb halten, sondern Vertrauen und treu sein. Und die Gute Nachricht Bibel, die hatte 97 angefangen, viele Stellen, in denen andere Bibeln noch Glauben übersetzt haben, Vertrauen reinzuschreiben. Weil das die ursprüngliche Bedeutung ist. Und ich habe heute einen Text mitgebracht aus Matthäus 13, die Verse 53 bis 58. Und die möchte ich gerne mit euch lesen. Und da wird nochmal deutlich, was Vertrauen eigentlich ausmacht. Als Jesus diese Gleichnisrede beendet hatte, zog er weiter. Jesus ging in seine Heimatstadt und lehrte dort in der Synagoge. Erstaunt fragten die Lehrer, woher hat der Mann solche Weisheit? Woher hat er die Kraft, Wunder zu tun? Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Ist nicht Maria seine Mutter? Und sind nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder? Leben nicht auch all seine Schwestern hier unter uns? Woher hat er nur das alles? So kam es, dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung stieß. Da sagte Jesus zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimat und in seiner eigenen Familie. Und wegen ihres Unglaubens tat er dort nur wenige Wunder. Die Hauptaussage in dieser Begebenheit ist, dass wir dort lesen, und so kam es, dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung stieß. Andere Übersetzungen schreiben auch richtigerweise, sie ärgerten sich über ihn. Auf der anderen Seite lesen wir zum Schluss, und wegen ihres Unglaubens tat er dort nur wenige Wunder. Und da kommt die Frage, ist Glaube doch eine Leistung? Also doch die Leistung, wir glauben und Jesus tut. Wir müssen ein bisschen den Zusammenhang aufrollen an dieser Stelle und schauen, was eigentlich hier gewesen ist. Ich fange mal damit an, das Kapitel 13 in Matthäus, Da gibt es 7 Gleichnisse über Gottes Reich. Gottes Reich ist wie ein vierfacher Acker. Gottes Reich ist wie ein Sauerteig. Gottes Reich ist wie ein Acker mit Unkraut und so weiter und so fort. Wie ein Netz. Und da wird an vielen Stellen erklärt, wie das Reich Gottes ist. Und genau in den Anschluss an diese Predigtreihe lesen wir, dass Jesus nach Nazareth in seine Heimatstadt kommt. Und jetzt predigt er dort auch. Und ich stelle mir das so vor, das ist bei uns Predigern so, dann bringt er das mit, was ihn gerade bewegt, diese Königsreich-Gleichnisse, diese Gottesreich-Gleichnisse. Und die Menschen sind erstaunt. Sie sind wirklich bass erstaunt und sagen, Mensch, woher hat er das? Das kann doch gar nicht sein, was er da predigt. Das ist so eine Predigt haben wir lange nicht mehr gehört. Die ist so gezielt und die geht so zu Herzen und die spricht uns an. Und woher hat er das? Wir kennen doch Jesus. Was tut er da? Er ist doch bekannt. Ich habe mal nachgeguckt, Nazareth, das ist ein Ort gewesen, der hatte damals 400 Einwohner. Bei uns in Weltersbach wohnen 500 Einwohner. Also Weltersbach ist größer als Nazareth, wobei das auf der Fläche sich mehr verteilt haben wird. Ich schätze mal Mühlen. Friedwert, was hat Mühlen? 400 Einwohner, 500 Einwohner, 300. Aber ungefähr Mühlen können wir uns vorstellen. Also nicht mehr Linden dabei, sondern nur Mühlen. Und dann ein Ort, in dem wir uns vorstellen, da kennt tatsächlich noch jeder jeden. Da sind nicht 1000 Leute zugezogen. Das ist schwierig bei 400 Leuten, also sind nicht etliche zugezogen. Und da kennt jeder jeden und jeder kennt jeden von klein auf. Und da ist Jesus groß geworden und da ist er jetzt. Woher kann er das? Wir kennen ihn doch. Wir wissen doch, wie er als kleiner Steppke um seinen Vater Josef herumgelaufen ist in seiner Werkstatt. Wir wissen, wie er als Teenager mitgenommen wurde und teilweise die Häuser mitgebaut hat, teilweise war es gut, teilweise musste er noch viel lernen. Wir wissen doch alles, was Jesus getan hat. Wir wissen, dass er ein einfacher Mann ist, wir wissen, er ist Handwerker und wir wissen, das passt nicht zu dem, was er jetzt hier zeigt. Stellen wir uns vor, es ist jemand hier im Dorf, der ist groß geworden und man sagt, nee, das ist ein einfacher Mensch gewesen und der käme jetzt irgendwie so mit so einer Eskorte hier runter als ganz reicher, berühmter Mann und alle würden sich fragen, wow, was ist denn aus dem geworden? Und etwas anders gelagert haben sie das über Jesus gedacht und haben gesagt, ja, die Predigten, interessant. Aber sie konnten ihm nicht vertrauen. In den Gleichnissen um Gottes Reich, da geht es darum, dass der Messias wiederkommt. Und jetzt kommt Jesus in sein Dorf und sagt, ich bin der Messias. Das hat er nicht so deutlich gesagt, aber in seinen Predigten allem gesagt, nein, das kann nicht sein. Das kann nicht der Messias sein. Der Messias kommt ganz anders. Der Messias ist erstmal ein Nachkomme David, der irgendwo in einem Königshaus geboren wird und der baut sich eine große Armee zusammen und dann mit großer Stärke und Macht und Herrlichkeit auf einem hohen Ross kommt er und dann schmeißt er die Römer raus und wir sind endlich wieder das, was wir immer sein wollten, das Volk Gottes. Das andere, neben den falschen Vorstellungen von Messias, was die Menschen bewegt hat, war der Gruppendruck. Wir lesen in Markus 3 eine kleine Randnotiz, die aber für unseren Text heute ziemlich wichtig ist. Markus 3, die Verse 20 und 21. Jesus ging nach Hause und wieder versammelte sich eine Menschenmenge bei ihm, sodass er und seine Jünger nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Als seine Angehörigen das erfuhren, machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Sie waren überzeugt, dass er den Verstand verloren hat. Das war irgendwie kurze Zeit vorher. Und jetzt stellen wir uns mal vor, ihr kennt das hier in Mühlen und in jedem anderen Dorf, da wird getratscht, da wird erzählt. Und dann gibt es einen Gruppendruck. Und das war damals wahrscheinlich noch viel schlimmer als heute, weil man sich da noch ein bisschen mehr sein lässt. Und die haben, wenn da 400 Leute waren, wie viele davon waren Verwandtschaft von Maria und Josef? Und die haben gesagt, das könnt ihr doch nicht machen. Ihr könnt doch Jesus da nicht so rumlaufen lassen. Das fällt doch alles auf unser Dorf zurück. Der macht da den großen Hermann und wir können ihn nicht so laufen lassen. Was soll das denn? Und dann sind seine Familie losgegangen und haben gesagt, komm weg, Jesus. Jetzt komm zur Vernunft und jetzt werd wieder das, was du bist, ein einfacher Zimmermann und geh wieder in deine Werkstatt. Und jetzt kommen wir zu dem, jetzt kommen wir zu dem Thema, was heißt eigentlich Vertrauen? Und ich war vor 2 Wochen im Gasometer in Oberhausen, da gibt es eine sehr interessante Ausstellung, Der Berg ruft. Ganz viele Bilder mit ganz vielen verschiedenen Themen von Bergen. Und unter anderem habe ich dieses Bild gesehen und das hat mich fasziniert. Was macht er da mit seinen Kollegen? Die sind also die steile Kante da hoch geklettert und haben jetzt mitten auf dem Felsen ihr Lager aufgeschlagen, weil sie nächsten Morgen weiterklettern wollen. Ich vermute mal, da stand nicht dabei, dass da vielleicht 1,5 oder 2 Kilometer nichts drunter ist. Und ich habe mich gefragt, wenn man mich versuchen würde, da hinzubringen, vielleicht mit Hubschrauber, und man würde es schaffen, mich da in dieses Zelt rein zu buxieren, das wäre die schlimmste Nacht meines Lebens, glaubt mir. Ich würde da kein Auge zumachen. Und wahrscheinlich hätte ich den nächsten Tag ein Trauma. Was machen diese Jungs? Die schlafen da, sind nächsten Morgen ausgeruht und klettern weiter. Warum? Weil die ein Vertrauen entwickelt haben an das ganze Equipment. Die wissen, die Anker halten, die wissen, die Seile halten, die wissen, das Zelt hält. Und ein bisschen verrückt sind sie auch. Und das lässt sie dort ruhig schlafen. Und da habe ich gedacht, wow, das ist Vertrauen. Das ist Vertrauen. Jetzt versuchen wir das mal rüberzuziehen auf Glauben. Was ist Vertrauen? Vertrauen ist nicht, wie man das früher gesungen hat, wandeln auf seligen Höhen, sondern Vertrauen ist, in unserem Alltagsleben bin ich nicht ohne Jesus. Vertrauen ist, dass er der Messias ist, egal welche Vorstellung ich habe, wie so ein Messias aussehen sollte. Vertrauen ist, dass ich Jesus glauben und vertrauen kann, obwohl alle anderen sagen, lass den Quatsch. Das ist Vertrauen. Und Vertrauen heißt, dass man sich nicht enttäuschen lässt. Weil Enttäuschung kommt daher, dass man getäuscht war von dem, was man dachte, das passiert. Also wenn ich jetzt den Glauben habe, du musst nur viel Glauben haben und dann gehst du so 50 Zentimeter beim Boden durchs Leben und es kann dir nichts passieren, dann werde ich irgendwann enttäuscht. Weil da kommt eine Krankheit, da kommt eine Krise, da kommt eine Arbeitslosigkeitszeit und was auch immer. Und das hat Jesus nie gesagt. Er hat nie gesagt, wenn ihr an mich glaubt, dann passiert euch nichts mehr. Jesus hat nie gesagt, wenn ihr an mich glaubt, dann habt ihr ein rosiges Leben, dann könnt ihr euch alles leisten, dann wohnt ihr in dem besten Haus der Stadt und habt den besten Job der Welt, sondern er hat gesagt, nein, diese Welt, die ist schwierig, die setzt euch hart zu, aber verliert nicht den Mut, ich habe diese Welt überwunden. Und es ist wichtig, wenn wir vertrauen, dass wir unsere falschen Erwartungen ablegen. Und ich möchte noch mal was zu dem Gruppendruck sagen. Vor einigen Jahren, da war ich noch in Solingen in der Gemeinde als Pastor, da sind wir miteinander in den Sommermonaten in der Fußgängerzone gewesen. Und ich erinnere mich an eine Situation, wir hatten immer ein bisschen Kaffee dabei und Literatur und für die Kinder Luftballons und haben mit den Leuten über Gott und die Welt gesprochen. Und da saß so ein Stück weiter ein offensichtlich obdachloser Alkoholiker. Und da habe ich gedacht, nimmst du eine 2. Tasse Kaffee mit, trinkst mal mit ihm 1 Tasse Kaffee. Der hat sich auch gefreut, hat den gerne angenommen. Wir kamen ins Gespräch und er fing an, mir seine Lebensgeschichte zu erzählen. Und wie er dazu gekommen ist, dass er dem Alkohol mehr vertraut als allem anderen. Und dann kam plötzlich sein Kollege wieder. Der war irgendwo im Supermarkt und hatte Rotwein in Tetrapack gekauft. Wollten sich die Kante geben. Und als er merkte, dass ich mit dem Kollegen so im Gespräch war, ist er böse geworden. Der war mir fast an die Wäsche gegangen. Und da war dieser Gruppendruck, nicht weiter darüber nachzudenken, ob es was Besseres gibt. Und so bin ich dann auch weggegangen. Und jetzt ist nämlich die Frage, diese Menschen in Nazareth, die haben gestaunt. Hast du schon mal so richtig über Jesus gestaunt? Vielleicht, als du die Bibel gelesen hast und gesagt hast, wow, wenn das stimmt. Oder beim Abendmahl, mal drüber nachzudenken, was das heißt, dass der große, heilige Gott sich so weit runterbeugt und sagt, ich sterbe für euch, ich werde für euch diese Strafe auf mich nehmen und das sollt ihr so oft wie möglich feiern und euch daran zu erinnern, was ich für euch getan habe. Denn wenn wir vor dem Abendmahl stehen, dann merken wir, Gott erwartet gar nichts von uns, sondern hat das alles schon getan in Jesus Christus. Das Einzige, was er von uns erwartet, ist zu vertrauen, dass der Anker, den Jesus eingeschlagen hat, und seine Seile halten und dass unser Glaube nicht weggehen kann und dass wir da ruhig drin leben dürfen, unabhängig davon, wie gut wir den Eindruck haben, dass wir glauben. Hast du schon mal über diese Welt gestaunt, darüber, wie Gott die Welt geschaffen hat? Wir sind jetzt im Herbst und es ist immer wieder toll, wie jede neue Jahreszeit so seine Facetten hat, wie Gott alles so super gemacht hat. Jesus ist der Schöpfer dieser Welt. Und wenn wir staunen, dann sollten wir lernen zu vertrauen. Und da komme ich jetzt auf die Frage, warum Jesus so wenig Wunder in Nazareth getan hat. Weil er sich nicht aufdrängt. Das, was hier lesen, da steht nicht, dass er wenig Wunder tun konnte, weil die in Nazareth nur so wenig Glauben hatten. Sondern was hier steht, ist, dass Jesus sagt, wenn sie nicht viel erwarten, dann drücke ich mich auch nicht auf. Dann dränge ich mich nicht auf. Er hätte ja sagen können, Leute, kommt mal her, ich mache hier mal ein paar Wunder und dann zeige ich euch, dass ich wirklich der Messias bin. Aber das macht Jesus nicht. Weil er Menschen haben möchte, die ihm nicht vertrauen, weil sie Wunder gesehen haben, sondern Menschen, die ihm vertrauen als Personen. Und jetzt komme ich wieder auf unser, so ist unsere Entscheidung und jetzt komme ich wieder auf das Mohnbrötchen. Wo ich nochmal deutlich machen möchte, dass es nicht darauf ankommt, dass wir gegenseitig zeigen können, wie toll wir im Glauben sind. Wir sind alle auf dem Weg, wir haben alle unsere Fehler und das, was unsere Aufgabe ist, dass wir einander helfen, Jesus zu vertrauen. Und Vertrauen ist eine Entscheidung und Vertrauen ist deine Entscheidung. So wie diese Männer sich entschieden haben, ich vertraue der ganzen Ausrüstung, dass ich hier ruhig schlafen kann, ist es unsere Aufgabe zu sagen, ich weiß, dass ich nicht viel zu bringen habe, aber ich möchte Jesus vertrauen, dass alles, was nötig ist, damit mein Verhältnis zu Gott und Jesus Christus in Ordnung ist, er alles getan hat. Dann sind wir an der Stelle, wo Gott uns haben möchte. Und da können wir sagen, Amen, Halleluja. Danke, Herr, für alles, was du tust. Amen.